Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aktuell aus der Sommerpause Wein mit Freunden, der Sintivini Podcast.
Das Sommer wieder.
Aktuell voll aus der Sommerpause zählig. Zurück.
Genau. Ciao ragazzi.
Vamos.
Vamos a la playa, wie war's? Hattet ihr alle einen schönen Sommer?
Bezaubernd war's.
Wunderschön.
Wunderschön.
Gianluca war ja nur unterwegs.
Ich war nur unterwegs und ich habe auch ein bisschen Zeit mit der Antonia verbracht. Besonders schöne Zeit.
Ja, wir sind nach Dänemark gejettet.
Das sind diese Länder, wo man im Sommer eine Jacke braucht, richtig?
Abends, ja.
Ja.
Bald nicht mehr.
Cool. Nachdem du da warst.
Struggle is
auch.
Real. Nein, aber war schon, wir hatten echt Glück, wir hatten 8 Tage schönes Wetter, also wir konnten sogar baden. Von daher war jetzt nicht klassischer Badeurlaub wie in Italien, aber es war schon schön.
Und die Jungs, Ballermann-Urlaub?
Yes.
Ah,
gut, tatsächlich ja.
Es
hat auch einmal genieselt, ja.
Ja.
Nee, bei mir nicht. Aber es war angenehm warm dieses Jahr auf Mallorca.
Mhm.
Es war nicht so überhitzt. Letztes Jahr war es brutal.
Das stimmt.
So wie in Süditalien, muss es ja übel gewesen sein.
Schlimm, ne, anscheinend.
Sardinien ist auch 40 Grad gerade.
Mhm.
Ja, da macht es ja dann auch keinen Spaß mehr.
Ja, finde ich schon ganz schön. Ja, zu heiß dann nicht, aber ich mag es ja warm.
Ich liebe die Sonne. Die Sonne ist meine Freundin und Freund. Mhm. Aber wenn sie mich brennt, habe ich auch keine Lust drauf.
Eincremen, ist angesagt. Aber es war ein schöner Spanien-Aufenthalt.
Ja,
ja, wir hoffen, ihr hattet auch einen schönen Sommer und habt vielleicht auch im Sommerurlaub die eine oder andere Folge nachgehört. Und jetzt sind wir wieder da für euch mit frischen Ideen, frischen Weinen und starten heute rein mit einem schönen Schaumwein.
Mm.
Habe ich mir gedacht, zur Feier des Tages, dass wir wieder da sind. Es ist, ihr wisst ja, wir nehmen immer ein bisschen im Vorfeld auf und es ist jetzt gerade gemütlich 11 Uhr, kann man schon mal ein Schaumweinchen aufmachen. So Sektfrühstück. Und damit habe ich auch schon verraten, was wir für einen Schaumwein haben. Einen deutschen Sekt. Und ich würde gleich mal wieder dem Benni das Wort übergeben, uns ein bisschen was über den Winzer zu erzählen.
Mhm. Wir kommen heute zum phänomenalen, und jetzt musst du so diesen Trommelwirbel machen, weil es ist tatsächlich
Wir haben keinen Trommelwirbel.
Aber nicht. Schlagzeug haben wir.
So ein Schlagzeug haben wir.
Okay, gebe ich dir.
Das war unser Trommelwirbel.
Sekthaus Raumeland. Und zwar, wir sind beim Sekthaus Raumeland oder Raumeland allgemein, ist das renommierteste und wahrscheinlich beste Sekthaus Deutschlands. Spielt mittlerweile auch international wirklich mit den Schaumweinen absolut over the top mit. Und das Ganze wurde 1984 von Volker Raumeland gegründet. Ein paar Worte zu allgemein zu der Geschichte oder wie das Ganze entstanden ist. Der sieht sehr schön aus. Die Antonia zeigt uns jetzt schon die Flasche. Also sensationell.
Schick.
Also, das Ganze ging folgendermaßen los. Volker, der jetzt, also der Vater von den Mädels, die sie jetzt mit eingestiegen sind und mit übernommen haben, kommt eigentlich aus der Pfalz, ist ein Winzerkind, also die Familie hatte auch ein Weingut. Und die Mama kommt aus Baden-Württemberg, ebenfalls eine Winzertochter.
Mhm.
Beide haben allerdings, um das vorzugreifen, nicht den elterlichen Betrieb übernommen jeweils, sondern haben was komplett anderes gemacht. Und zwar der Volker hat bei Siemens eine Ausbildung gemacht, hat gearbeitet und die Mama ist Hotelfach- und Bankkauffrau, glaube ich, hat eine Lehre gemacht. Also beide haben den elterlichen Betrieb in den Rücken eigentlich gekehrt. Und der Volker ist dann allerdings irgendwie auf den Wein wiedergekommen und hat Weinbau in Geisenheim studiert. Und die ganze Sektgeschichte ging so los, dass er bei einem Art Sektpreis oder Sektprojekt mitgemacht hat in Geisenheim als Student.
Ah, krass.
Und den Sekt, der dann in einer Blindverkostung verkostet worden ist von den anderen Studenten, aber eben auch mit Cavas, mit Champagner, mit anderen Sekten von renommierten Weinhäusern schon damals, hat sein Sekt, den er küvetiert hat oder gemacht hat, gewonnen.
Krass.
Und dadurch hat er dann irgendwie so die Leidenschaft entdeckt und die Idee gehabt, eigentlich deutschen Sekt groß zu machen oder sich zu spezialisieren. Das war gerade so ein bisschen der Jahrgang, wo so Namen wie Egon Müller oder Heger groß geworden sind und die sich eigentlich wieder drauf spezialisiert haben oder die eigentlich dann deutschen Wein, also Stillwein, groß machen wollten, ist er eben den anderen Weg gegangen und hat gesagt, komm, ich mache Sekt und zwar ausschließlich Sekt. Und er hat sich dann mit seiner Frau zusammengetan und hat dann versucht, ein Weingut zu finden oder irgendwie eine Location, wo er arbeiten kann, ist dann in Flörsheim-Dalsheim fündig geworden Und zwar in einer alten Fabrikantenvilla, die 4 Hektar Weinberge oder 4 Hektar Rebfläche hatte und einen Keller. Mhm. Und dann haben sie da gestartet.
Krass.
Das Abgefahrene, noch ein bisschen um technische Sachen dir dann zuzuwerfen, Antonia, der Boden in der Ecke ist sensationell. Und zwar, das ist ganz viel Muschel, Kalk und Kreide. Kreide ist ja zum Beispiel auch in der Champagner-Region super wichtig eigentlich. Was sie damals aber natürlich noch gar nicht wussten, sie haben einfach damit gestartet.
Ja, auch so Löss und Mergel, ne, haben sie, glaube ich, ganz viel bei sich da in Rheinhessen. Und
also es war aber damals noch gar nicht so das große Thema, oder das wussten sie noch gar nicht. Aber es war schon klar, dass sie nur Sekt machen wollen und eben Flaschengärung. Heute ist es so, dass jetzt seit 5, 6 Jahren circa, zwischen 4 und 6 Jahren die beiden Töchter mit dem Betrieb eingestiegen sind. Und zwar einmal die Marie-Louise und die Katharina.
Aha.
Und die sind ja zusammen mit den Eltern natürlich jetzt am Durchstarten weiterhin. Räumen natürlich jetzt auch seit Jahren jeden Sektpreis ab, für die Produkte einzeln, für ihre Kellerei. Und man denkt oder...
Haben auch ein sehr gutes Packaging, muss man
sagen. Absolut. Und es kommt natürlich so ein bisschen zusammen, dass die Mädels natürlich so einfach das Junge reinbringen in die ganze Geschichte. Und die Eltern natürlich einfach jetzt mittlerweile auf über 30 Jahre Schaumweinherstellung zurückgreifen können. Also die Erfahrung ist einfach trotzdem noch da. Und das ist scheinbar, so wie es aussieht, ganz offensichtlich ein absolutes Erfolgskonzept. Und die Sektkellerei Raumland gehört zu den absoluten Top-Sektkellereien.
VDP.
Das Sekt einzige, gut. Oder? Das einzige.
Das ist das einzige, was nur reine Schaumwein.
Aha.
Weingut im VDP.
Okay.
Ich hätte mal eine kurze Frage jetzt.
Oder war das zumindest eine Zeit lang? Vielleicht hat sich wieder was geändert. Ich bin nicht ganz up to date, aber ganz lange war Raumland die einzigen, die im VDP waren und ausschließlich Schaumweine.
Hatten wir das schon mal besprochen? Schaumwein, Prosecco, Sekt, welche Unterschiede da sind? Oder ist es einfach dasselbe alles, nur alles ein Name? Also, einfach so in kurz 3 Sätzen vielleicht?
Nee, also ich wollte nachher mal, ich habe mir vorgenommen, heute mal wirklich ausführlich nochmal diese Methode traditionell, also Sekt, Schaumwein, Prosecco, das sind einfach unterschiedliche Herstellungsmethoden. Prosecco ist ein Tankgärverfahren, während Sekt oder eben Champagner oder sowas ist diese Methode traditionell oder Methode Classico, Methode Champanoise, ist die Flaschengärung. Das ist der grundlegende Unterschied. Dann ist natürlich auch ein bisschen die Herkunft. Gibt es jeweils auch pro Region gesetzliche Vorgaben. Also nicht jeder Schaumwein von Valdo Spumanti zum Beispiel ist ein Prosecco, sondern nur, wenn er mit einer bestimmten Rebsorte aus einem bestimmten Gebiet kommt. Also
das heißt das eigentlich Sekt und Champagner ist was Hochwertiges in dem Bereich, ne?
Ja, kann Sekt, glaube ich.
Sekt ist nicht. Sekt gibt es auch im Tankverfahren, ganz normal. Also klassischer Schaumwein, wie jetzt ein Prosecco oder irgendwas anderes. Es ist jetzt dann aber Sekt-hochwertige Sekte, die eben eine Flaschengärung haben. Die sind dann vergleichbar.
Also da musst du immer drauf achten oder ihr könnt auf der Flasche drauf achten. Wenn deutscher Sekt draufsteht, muss es nicht sein, dass es eine Flaschengärung ist. Während wenn es eine Flaschengärung ist, dann steht meistens irgendwo, so wie hier, Methode traditionell oder eben Flaschengärung oder sowas. Dann weißt du, wenn du Flaschengärung hast oder Methode traditionell, wisst ihr, ihr habt was Hochwertiges im Glas, weil dann ist es eine Flaschengärung.
Also sehr schön. Gianluca, das ist nicht das, was hat geprickelt so schön in deinem Bauchnabel.
Nein, das ist schon lange her.
Ja,
das ist Cava, das ist auch ein Schaumwein, ein klassischer.
Echt?
Ja, wir haben sehr hier auf
Mallorca getrunken. Der so schön geprickelt hat in deinem...
Ist das nicht deutscher Sekt?
Nein.
Blanchet.
Nee, das ist
Spanien, oder?
Hä, aber warum hat sie denn dann Französisch geredet? Also mit diesen französischen Akzents?
Weil sie halt...
Weil es gut ankommt, wahrscheinlich im Marketing.
Weil sie doch über Nackert lag einfach.
Ja, genau.
Es klang als
weil es an Champagner erinnert.
Das hat sich geprickelt bei mir im Bernobi.
Es gab es auch mal... das müsste man jetzt schauen, wie das in Rheinhessen... Im Dialekt prickelt. Jemand sagen würde.
Also im Bauchnabel prickelt.
Die haben ganz komische Dialekte.
Ja, so Pfalz, ne? So
nochmal anders.
Belzer.
Ja, aber schon so ein bisschen pfälzisch. Ja.
Na, wir kennen ja auch den Jochen 30-Acker gut und da wissen wir ja, wie der redet. Also das ist so ein bisschen.
Das kann ich gar nicht nachmachen.
Nee, das kann man auch nicht nachmachen. Das ist,
ich kann mich erinnern, bei denen, also viele, viele Grüße an alle Rheinhessener, die ich kenne. Vor allem an die, die auf der letzten Prowein mit uns dann noch in der Stadt waren. mit Benny und mir.
Erinnerst du dich da noch an alles,
Kostin? Ich erinnere mich auch, dass man die dann gar nicht mehr versteht, wenn sie mal richtig losreden und vielleicht ihre eigenen Produkte ihnen zu gut geschmeckt haben.
Ich kann aber nur so viel Flo schicken. Sie werden uns auch nicht mehr verstehen.
Also, jetzt genau. Wieder back to business.
Back to business. Was noch zu sagen ist, genau, also Raumland macht auch tatsächlich nur traditionelle Methode, also Flaschengärung, 36 Monate bei denen immer. Ist ein Mindest.
Oh, wow. Mindest.
Genau. Weil ich lese da was anderes auf der Flasche.
Genau, nein, aber ich wollte euch nämlich auch sagen, was auch spannend ist, grundsätzlich bei Methode traditionell gibt es die Vorgabe mindestens 9 Monate auf der Hefe. Aber gerade bei VDP Sekt oder bei Champagner sind es mindestens 15. Benni hält sich schon die Augen zu. Ich mach mal die Flasche auf. So. Vielleicht magst du, Kossi, schon mal was sagen, welche Rebsorten wir hier in der Flasche haben. Achtung! Ich habe versucht, ihn so langsam wie möglich kommen zu lassen. Ich reiche sehr jetzt schön. Mal die Flasche durch. Bitte sehr. Vielleicht magst du mir auch ein Schlückchen einschenken.
Natürlich. Soweit ich weiß, Blanc de Blanc. Das heißt, nur Weißes von Weißen.
Genau.
Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mich natürlich vorbereitet, Weiß- und Grauburgunder.
Genau.
Ein wichtiger Bestandteil des rein hessischen Weinproduktionsvolumens.
Ja, absolut.
Rheinhessen ist ja das größte Anbaugebiet Deutschlands.
Ich habe mich sogar so weit vorbereitet, dass ich dir sagen kann, dass in diesem 2014er übrigens, ja. Raumland Blanc de Blanc, 62% Pinot Gris, also Grauburgunder, und 38% Pinot Blanc, also Weißburgunder drin sind. So.
Ja, ist schon krass. Also
alles vom Pinot.
Das heißt, das ist der 2014er. Der war mindestens 90 Monate auf der Hefe. Das heißt, die Trauben wurden geerntet. Jetzt rechnen wir mal rückwärts. 90 Monate sind...
7,5 Jahre.
Ja.
Wir können das auch ChatGPT fragen.
Das heißt, es sind 2006, 2007 wurde das geerntet.
Vermutlich.
Habe ich das richtig zurückgerechnet?
Also, dann würde ich jetzt mal kurz, wenn es für euch okay ist, gleich in die Herstellung reinspringen.
Wollen wir erst anstoßen? Entschuldigung.
Können wir
jetzt,
auch.
Sonst steht das Cheers. Jetzt hier und das schaut ja so nett aus. Mensch.
Cheers. Hey.
Schön, dass wir da sind.
Cheers.
Auf den Herbst. Welcome back, schön.
Ja, welcome back auf euch. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Freuen wir uns riesig. So. Boah, okay, schon mal volle Brotnase. Da wärst du auf jeden Fall, riechst du einmal rein und weißt, der hat eine lange Hefelagerung.
Ja.
Und während ihr jetzt schon mal ein bisschen reinriecht, genießt und verkostet, erkläre ich euch jetzt mal vorneweg, wie der hergestellt wird. Weil das ist wirklich spannend. Das ist eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Methode traditionell. Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten, aber ich denke, es ist schon spannend, wenn man mal sieht, dieser Wein wird, also die Trauben werden gelesen und dann gibt es eine Ganztraubenpressung. Das ist spannend insofern, meistens wird ein bisschen früher gelesen, dass die Trauben noch nicht ganz vollreif sind, weil wir brauchen zunächst mal einen Grundwein mit ordentlich Säure, um die Frische zu erhalten später, weil wenn dann durch diese Hefelagerung dieses Brotige dazukommt, brauchst du als Gegenspieler ein bisschen Frische und Säure. Ganztraubenpressung ist spannend, weil du verzichtest auf das Entrappen, das heißt die Stiele und die Stängel werden mitgepresst und geben so ein bisschen grüne Tannine ab. So. Dann hat man eben den Most, dann geht's in die Mostgärung und das findet bei Raumland in diesem Fall sowohl in Edelstahltanks als auch in Holzfässern statt. Aber nur ein ganz kleiner Anteil. So. Und auch jede Weinbergsparzelle wird da separat ausgebaut. Und dann bleiben die Grundweine lagernd bis zum folgenden Frühjahr. Und so im März fängt der Kellermeister dann an zu küvettieren. Das nennt man Assemblage.
Faule Sau. Bis dahin macht er nichts.
Nee, das nennt man, also ist eben die Küvettierung und da, der macht dann die sogenannte Assemblage. Das heißt, es werden nicht nur, also es wird aus verschiedenen Weinbergen der Wein verschnitten, aus verschiedenen Rebsorten und eben auch Jahrgängen, bis der Grundweinstil erreicht ist, den du brauchst, um dann in die Flaschengärung zu gehen.
Alles noch still bisher, ne?
Alles noch Stillwein, genau. Dann wird es spannend, denn jetzt geht es in die Flasche zusammen mit dem Likör de Tirage oder dem Tirage-Likör. Das ist eine Mischung aus Most, Hefe und Zucker. Und dann geht in der Flasche die Gärung los. Weil, was passiert bei der Gärung? Der Zucker wird von der, also quasi wandelt die Hefe in Alkohol um. Die Hefe wandelt den Zucker in Alkohol um.
Dann wird Alkohol draus.
Genau. Da habe ich immer mein Hängerchen. Genau. Und in diesem Prozess der Gärung entsteht Kohlensäure. Das heißt, die Kohlensäure die löst sich in der Flasche. Und jetzt haben wir im Prinzip schon einen Schaumwein in der Flasche. Der hat natürlich auch ordentlich Druck. Und gärt übrigens komplett durch. Also der Zucker wird komplett durchgegoren. Das heißt, du hast am Schluss ein zuckerloses Produkt. Wäre Einstufung. Wie nennt man das dann?
Zuckerlos?
Brut Natur.
Natur.
Genau, also ist der Brut Natur.
Zero Dosage.
So, dann nach dieser zweiten Gärung bleibt der Schaumwein eben nach Gesetzgebung mindestens 9 Monate, im VDP mindestens 15, oft übrigens bis zu 10 Jahre im Keller und kommt dann, wenn die Lagerung abgeschlossen ist, in diese Giropaletts oder beziehungsweise auch
dieses
während der
Lagerung. Dieses romantische Rüttelbrett.
Genau, dieses Rüttelbrett, was früher immer noch von Hand gemacht wurde, dass die Flaschen gedreht wurden. Und das machen jetzt eben diese sogenannten Giropaletts und wird immer wieder gedreht, damit, also manchmal hat man ja diese Markierungen auf der Flasche quasi noch gehabt, früher in welchem Winkel halt gedreht wurde, dass man weiß, wie man weiterdrehen muss, dass diese Hefe in Bewegung bleibt. Denn dann kommt die sogenannte Hefeautolyse. Weißt du, was das ist? Oder weiß jemand von euch, was Hefeautolyse bedeutet?
Wenn der Propfen unten ist und...
Nee, die Hefeautolyse ist ein Prozess, der, wo die abgestorbenen Hefezellen sogenannte qualitätssteigernde Stoffe abgeben, Aminosäuren. Oh. Und das verbessert die Aromatik und verfeinert auch die Perlage. Deswegen, je länger ein Schaumwein auf seiner Hefe verbleibt, desto eleganter und feinperliger wird die Perlage. Ist auch ganz spannend zu wissen, warum hat man bei manchen so eine aggressive Kohlensäure? So die gängigen Champagnersorten kennt man ja, wo man sich nicht mehr unterhalten kann, wenn man so viel Kohlensäure hat. Und eben der hier, merkt ihr ja,
sehr
der
fein.
Hat eine ganz feine ja. Perlage, also eine ganz elegante Mousse.
Prickelt.
Hast du schon?
Prickelt.
Prickelt, genau, aber prickelt elegant.
Ja.
Genau, und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon so weit, dass wir sagen, nach dieser Ablagerung muss ja das Depot, also diese Hefezellen müssen ja entfernt werden. Und dann kommt dieser Moment, wo du die Flasche immer mehr neigst, wo sich die Hefe immer mehr im Flaschenhals absetzt. Dann wird sie eingefroren und dann, du hast ja nur einen Kronkorken drauf in dem Moment, wird es mit, das hat ordentlich Schwumps, also dann wird dieses gefrorene Stück oben rausgeschossen. Ist dann das Degorgieren.
Kommt jetzt im Stickstoffbad, oder?
Mhm.
In dem Fall unten rausgeschossen.
Genau, also ja, wir waren ja mal bei dem Kettmeier, Weingut Kettmeier in Südtirol und durften mal einem aktuellen Degorgieren beiwohnen. Das ist schon spannend, wenn es dann auch so rausdampft, also es schon oder rausraucht. Schon sehr, sehr emotional.
Kann er übrigens auf YouTube ganz, ganz geile Videos empfehlen, wie man das zuschauen kann, wie das da rausschießt. Das schaut echt geil aus.
Das ist Wahnsinn.
In so einem Stickstoffbecken, wenn der Kronkorken da abgeschlagen wird.
Es hat dann die Flasche hat dann einen Innendruck von 6 Bar fast. Das ist irre. Also das ist wirklich ein richtiges Geschoss. Das schießt richtig raus. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen Verlust in der Flasche. Also es geht ja ein bisschen was raus. Und bevor dann verkorkt wird, kommt eben der Likör d'Expédition. Da ist dann nochmal entweder die Dosage drin. Also da wird festgelegt, wie viel Zucker hat der Wein später, weil Zucker eben nochmal zugegeben wird und Reservewein, um die Flasche wieder voll aufzufüllen. Und dann kommt der Korken drauf und eben die Agraffe. Und noch ein kleiner Funfact, da haben wir auch noch nie drüber geredet, das sogenannte Plaque de Muselet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist das hier oben. In der Agraffe, diese kleine Plakette da oben drin, die heißt Plaque de Muselet. Weiß ich nicht, ob
man
ich
kann auch alle einen Namen geben, gell?
Gehört habt. Ja, natürlich muss ja alles irgendwie einen Namen haben. Von uns hier hat ja auch jeder einen Namen, deswegen warum soll hier nicht alles einen Namen haben? Und genau, da wird eben der Süßegrad festgelegt. Und Raumland ist dafür bekannt, sehr wenig Dosage zu geben. Also die haben eigentlich alle ihre Weine mit relativ geringer Dosage bis maximal 7 Gramm, also Brut. Und wir haben hier einen extra Brut und der hat nur 3,5 Gramm pro Rest, also Gramm Restzucker pro Liter. Das heißt eigentlich auch eine kleine Skinny Bitch. So, cheers.
Okay.
Sorry, aber das war mir jetzt wichtig, das einmal wirklich
sehr schön
durchgehend. Vielen Dank.
Vielen Dank für dich.
Euch mal zu erklären. Du. Cheers, jetzt trinke ich auch einen Schluck.
Jetzt habe ich eine kleine Frage, die vielleicht der ein oder andere Zuhörer hat. Wenn denn jetzt diese Hefe und der Zucker sozusagen zu Kohlensäure auch werden, warum ist es dann bei manchen Stillweinen nicht so?
Wie meinst du? In der Tankgärung?
Wir haben ja zum Beispiel Hefe drinnen, genau, und da haben wir eine alkoholische Gärung. Wir haben danach auch noch Hefeanteil. Und auch noch Zuckeranteil. Und warum haben wir dann Stillwein? Warum passiert manchmal nur eine alkoholische Gärung und manchmal eine alkoholische Gärung und eine Schaumweingärung?
Also ich kann dir sagen, deswegen hast du bei der Tankgärung diese richtig mit Schmackes zugedrückten Tanks, damit eben die Kohlensäure verbleibt. Mhm. Und deswegen musst du oft die Gärtanks auch draußen haben, außerhalb vom Weingut oder also außerhalb vom Keller, weil du die Kohlensäure ja entweichen lassen musst. Mhm. Und das würde dann wiederum zum Beispiel verbleibendem Rebgut in der Kellerei schaden. Drum hast du die Gärtanks meistens draußen, weil die Kohlensäure entweicht während der Gärung. Mhm. Deswegen hast du da ja eine Tanksituation, wo die Kohlensäure entweichen kann. Drum verbleibt sie nicht im Wein. Und auch spannend, du weißt, wie oft wir fehlerhafte Weine mal auch probiert haben, die in der Flasche nachgären, weil sie nicht ordentlich filtriert wurden. Ja. Also das heißt, du kannst einen Schaumwein haben, der dann leicht mussiert und das ist dann aber, wenn es nicht gewünscht ist, ein Fehler.
Genau, es ist ein Fehler im Weingut. Also das heißt, der Weinmacher im Keller hat eigentlich die Verantwortung dafür, dass auch zum Beispiel die Hefe schon satt ist.
Genau.
Das heißt, wenn die Hefe fertig ist, ja, und ihre Arbeit getan hat und eben keine frische Hefe da ist oder halt der Zeitpunkt falsch abgefedert worden ist, wenn die dann noch Hunger hat, dann kann es sein, dass in der Flasche dann auch das wieder passiert, die noch ein bisschen Zucker frisst und dann Kohlensäure entsteht. Da kann es dann mussieren, wenn man es will, oder es ist einfach ein Fehler im Wein.
Und der Gärprozess wird gestoppt durch Temperaturregulierung. Also du kannst die Gärung stoppen. Wird ja auch zum Beispiel praktiziert bei Süßweinen. Da musst du ja irgendwann die Gärung stoppen, damit der Zucker verbleibt, damit nicht die Hefe immer weiter den Zucker aufisst. Mhm. Geht natürlich jetzt sehr tief in Biochemie und so weiter. Aber es ist spannend, ja.
Das soll uns doch mal einer sagen, Wein macht nur blöd, gell?
Ich wollte gerade sagen, es ist Wahnsinn eigentlich, was da alles dahinter steckt, was man sich dann zum Schluss kauft und nicht drüber nachdenkt eigentlich, wie das alles...
Und deswegen auch hier wieder der Appell, das ist natürlich jetzt ein Beispiel, ein sehr hochwertiges Beispiel, aber an sich steckt ja in jedem Wein, egal ob still oder Schaumwein, sehr viel Arbeit im Keller dahinter. Und wenn ein Wein 1, 2, 3 Euro kostet, solltet ihr euch mal Gedanken machen, ob das noch wert ist.
Ob der die Leidenschaft von jedem, der diesen Wein hergestellt hat, noch so drinnen ist.
Mhm. Die Leidenschaft noch drin ist.
Wie es eigentlich sein sollte.
Genau.
Und das Schöne ist jetzt bei denen zum Beispiel, die sind sehr transparent, weil es gibt ja zum Beispiel Champagner, die jahrgangslos sind. Da weißt du ja im Grunde genommen gar nicht, von wann die sind. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Wenn du beim Opa im Keller irgendwie Flasche Champagner findest, steht ja gar nichts drauf. Null. Du weißt überhaupt nicht, von wann der ist, weil die meisten eben jahrgangslos sind. Und drum gibt es mittlerweile bei Laurent Perrier, haben wir vom Pinot gelernt, versteckt irgendwo das Degorgierdatum. Das kann jeder lesen, der es weiß, außer uns. Aber Raumland ist sehr transparent. Nicht nur haben sie den Jahrgang 2014, wo du weißt, daher kommt der Grundwein. Da sind die Trauben gelesen worden für den Grundwein.
Also haben wir vorher Scheiße geredet. Also 14 wurde er gelesen.
Ja, 14 war die Lese.
Hätten wir gar nicht
über die Weintraube noch eine Weintraube.
Ja, ich weiß gar nicht, ich habe dir gar nicht zugehört, was du gerechnet hast, ehrlich gesagt.
Sorry. Ich habe sowieso von nichts eine Ahnung hier.
2014, ne? Wenn das draufsteht, wenn es ein Jahrgangsprodukt ist, dann heißt das, dass Rebgut ist aus diesem Jahr.
Haben wir einen Denkfehler gehabt? Ich habe ja die 90 Monate zurückgerechnet von 2014.
Nein,
einen Denkfehler gehabt.
Dreh mal die Flasche um, da ist ein schwarzer Punkt und was steht da drauf?
Degorgiert 0423.
Genau. So, siehste, also.
Schau, Hauptsache, lasst mich einfach weiterreden und blöd auflaufen vorher und keiner sagt was.
Der aktuelle Jahrgang ist auch gerade 2015. Also wir trinken gerade 14, aber 2015 ist schon auf dem Markt.
Ah, geil. Weil du musst ja sehen, 14 ist gelesen worden, dann liegt der Grundwein erstmal schon mal ein Jahr bis zum nächsten Frühjahr. Dann geht's in die Flaschengärung plus dann noch Legezeit 7,5 Jahre auf der Hefe, dann Likör d'Expedition und verkorken und dann ist er.
Dann liegt er nochmal eine Zeit im Keller und dann erst kommt er auf den Markt.
Ja,
und
wir können
das heißt, der ist, aber der ist seit 2023 auf dem Markt gewesen, jetzt.
Genau. Apropos Opa, das habe ich noch vergessen vorhin zu sagen.
Ja, was ist mit dem?
Der Wein, den der Volker damals gemacht hat, zu seiner Geisenheim-Zeit bei diesem Sektpreis, den er da gemacht hat, das war der Grundwein vom elterlichen Weingut. Also der hat von seinem, von seinem Vater oder von seinem Opa sozusagen noch Wein genommen und hat daraus einen Sekt hergestellt.
Cool.
Ganz witzig.
Das war der, mit dem er dann da auch diesen Preis abgeräumt hat?
Genau, mit dem hat er dann...
Der hat mir alles gewonnen, gell?
Gut, damals war es ja so eine, wie so ein...
Revolution.
Aber Revolution. Und jetzt ist es natürlich ein renommiertes Weinhaus.
So, Gianluca, jetzt schicke ich dich aber nochmal kurz einen Schritt zurück in die Verkostung, in die... Konsequente, wie wir das machen, erstmal würde ich dich bitten, die Farbe zu bestimmen.
Ja, schön Gold.
Dazu bräuchte er was im Glas, gell?
Ja, ich mein Glas
also ist komplett. Die Flasche schenkt dir noch was ein.
Nur einen Schluck.
Nochmal danke.
Ich habe es vorhin schon gesehen, natürlich ein schönes Gold. Ich finde so ein leichtes Goldgelb.
Helles Gold, ja, wäre ich auch dabei. Dann, ich finde, du siehst im Glas die feine Mousse schon.
Ja.
Weil du siehst, ihr seht das im Glas, ob der Schaumwein feinperlig ist oder nicht, weil du hast hier nicht, wie bei einem richtig sprudeligen Mineralwasser. Ihr müsst es mal anschauen. Das ist wirklich, ihr seht, ist der, fein, genau, ist der feinperlig oder ist der grobperlig? Das sieht man definitiv im Glas. Also eine schöne feine Mousse. Und jetzt mal die Nase.
Wie du vorhin schon gesagt hast, das Erste, was man riecht, finde ich, ist schon dieses Brioche, dieses Hefige, dieses Brot.
Brutal.
Ne? Das ist das Allererste.
Aber trotzdem elegant, gell? Ist nicht, ja, nicht aufdringlich. Nee.
Und so eine Süße, eine leichte Süße ist auch da.
So wie die Pfirsiche, die unten stehen.
Ja, mhm. sind die noch da?
Von der Ursi.
Ja. So riecht es, finde ich, ein bisschen.
Aber habt ihr auch noch andere Aromen? Also ich finde schon auch, dass es sehr gedeckelt wird, gerade von diesem Brotkruste.
Mich erinnert es auch ganz stark, weil wir sind ja öfters auf Weingütern gewesen, wenn du dort einfach nur spazieren gehst bei diesen ganzen, hilf mir schnell, die
in den Weinbergen?
Nee, in den Kellern.
In den Kellern, ja.
Ja, und ich finde,
das kann gut sein, ja.
Wiederholt sich der Duft so, wie wenn du auch 100%
bin ich dabei. Oh, Entschuldigung, aber habt ihr irgendeine Frucht?
Ja, Pfirsich. Ein bisschen Akazie.
Akazie, okay.
Honig? Meinst du Honig so ein bisschen, ne?
Ein bisschen, gell?
Mhm. Aber sonst jetzt würde ich jetzt auch nicht direkt.
Ich finde es auch schwierig. Also ich habe einfach mir auch mal die Tasting Notes so ein bisschen durchgelesen. Also Raumland spricht auch von Quitte, Grapefruit und Nektarine. Tue ja, ich Nektarine mir allerdings, auch, ja. Nektarine bin ich dabei, also so eine geile vollreife Mandarine irgendwie oder Nektarine, wenn du das im Winter so aufmachst. Quitte tue ich mir sowieso schwer, weil ich Quitte einfach zu selten in die Nase kriege, also ich weiß gar nicht so genau, wie Quitte riecht. Aber Grapefruit bin ich schon dabei, also Grapefruit rieche ich definitiv raus, weil Grapefruit riecht ja auch immer so ein bisschen bitter.
Bittersäuerlich vielleicht ein bisschen, ja. Aber diese Brot... Kruste kommt schon am meisten.
Schon dominant.
Dominiert.
Und im Mund findet ihr, also weil er hat ja auch eine relativ hohe Säure, der hat irgendwie 7,5 Gramm Säure, findet ihr es unangenehm? Also er ist schon speichelanregend, gell? Mhm.
Ja.
Und wie?
Finde ich
finde er so schon eine schöne Süße.
Eine schöne Süße. Und er hat auch eine knackige Säure, also er macht eben dieses Speichelanregende auch, was ja immer sehr gut ist. Wir ermutigen euch ja immer wieder, das nicht nur als Anstoßen für besondere Gelegenheiten, sondern Schaumwein wirklich auch als Speisebegleiter zu sehen.
Da musst du was dazu essen.
Und da, Gianluca, kommst du ins Spiel. Was empfiehlst du uns hier zu diesem schönen Schaumwein auf dem Teller?
Ich würde dazu, also wenn man sagt, man möchte einfach nur gemütlich auf der Couch sitzen, in Fernseher schauen und jetzt gar nicht kochen, finde ich den wunderbar zu Salzmandeln zum Beispiel, zum Snacken.
Okay.
Ansonsten finde ich den auch mega für Parmesan, eher leichte Fischgerichte, so weißen Fisch, leicht gegrillt, Garnelen roh, Austern finde ich super, Jakobsmuscheln, Ziegenkäse, Burrata zum Beispiel für dich als Vegetarierin. Wer Pasta liebt, ich bleibe einfach bei meinem
Pasta,
Thema.
Ja.
Wer Pasta liebt, Zitronenpasta oder eben Trüffelpasta, ist ja nicht so.
Ich war
meins,
übrigens
aber
nie vegetarisch,
okay.
Entschuldigung. Aber ich habe immer Fisch gegessen.
Stimmt.
Deswegen, ich war nie vegetarisch.
Das weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht mehr aus.
Aber diese Pasta-Idee finde ich wirklich gut.
Ja, ne?
Richtig lecker, ja.
Zitrone oder Trüffel?
Zitrone. Beides.
Bei Trüffel bin ich raus, wisst ihr ja.
Ja, also ich würde auch sagen, und da, ich glaube auch wieder Ceviche, was ich ja selber noch nie gegessen habe, aber.
Doch, super.
Wie wird Ceviche gemacht oder was ist Ceviche nochmal?
Ja,
ich frage euch jedes Mal.
Fisch wird rein mit Zitrone oder Limettensaft.
Roher Fisch.
Gegart. Durch die Säure der Zitrusfrucht gart der Fisch.
Mhm.
Da sind auch Kräuterle drin und sowas. Und
eigentlich hast du Kräuter, Chili, Öl und Säure. Zitrone, ja. Und dann wird es schön einfach, dann zieht das durch und dann hast du den Fisch, der seine leichte Gärung nur durch diese Säure bekommt.
Mhm.
Da hat sich ein schönes Baguette.
Aber ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass man Schaumwein gerne immer wieder auch als Speisebegleiter einsetzen sollte und nicht als Anstoßprodukt sozusagen.
Nee, oder ganz am Ende von dem Abend noch irgendwo hingehen und noch eine Flasche kaufen, wenn es gar keinen Sinn mehr macht.
Anstatt Champagner.
Ja, das ist ja eure Spezialität. Übrigens muss man ja aber auch sagen, dass sowas vergleichsweise jetzt zu den meisten Champagner, ohne das auch in irgendeiner Form werten zu meinen, aber ist ja vergleichsweise noch relativ erschwinglich, sage ich jetzt mal. Also während du ja für Champagner in der Qualität bist du gleich mit Sicherheit 80-90 Euro los.
Mhm.
Auch jetzt nicht für alle, aber schon insgesamt gesehen, sage ich mal. Und was schätzt ihr denn jetzt, Gianluca, du schätzt, was darf jetzt so ein Produkt kosten? Wenn du denkst, wir haben deutscher Sekt, die können das nicht verlangen, was jetzt die Champagne zum Beispiel verlangt, weil es der Markt noch nicht hergibt. Aber
also wenn du so ein bisschen vergleichst mit Champagner, wie gerade eben, dann müssten wir, glaube ich, bei knapp 50 Euro sein, hätte ich jetzt gesagt.
Fände ich ihn wert.
Okay.
Wir verkaufen ihn für 39. gern. Sehr gut.
Wenn wir dann nochmal auf dieses Sekt-Thema zurückkommen, also letztes nerdige Thema. Was glaubt ihr denn eigentlich, was der pro Kopf der Umsatz, also Liter Umsatz bei einem Deutschen ist für Sekt? Also gibt es ja so und so viel Fleisch, frisst der Deutsche. Mhm. Wie viel Liter oder Milliliter Sekt trinkt denn der Deutsche im Durchschnitt?
Ich glaube bei uns
offizielle Zahl pro Jahr.
Also wie in Italien, würde ich fast sagen. Ich glaube sogar, dass in Italien mehr Wein ist und bei uns ist mehr Sekt.
Ist das so Schaumwein zum Mischen auch mit reingerechnet?
Allgemein alles. Schaumwein, genau. Ach so. Schaumwein. Sekt, Prosecco, ja. Champagner, völlig egal. Also
auch Frizzante.
Nee, Sekt.
Ja, schon, weil dann ist ja dieses Schaumwein. Mischthema wieder raus, weil wir haben ja drüber geredet in der Spritzfolge, dass die meisten mit so Billo-Frizzante Schrauber.
Wir reden hier wirklich über Schaumwein.
Schaumwein, ja. Dann.
Schaumwein.
Wie viele Flaschen pro Kopf pro Jahr?
Wie viele Liter? Wie viele Liter pro
Liter?
Jeder, also
Pro Kopf.
Pro Kopf.
Also wenn schon mal bedenken, dass der Kossi und du da auf jeden Fall schon mal die Statistik
hebt. Bei allen diesen Auswertungen, egal ob wie viel Bier, wie viel Wein, wie viel Fleisch, ich denke mir immer, Gottes Willen.
Zu viel.
Also, wie lebe ich denn da?
Ja, wir schaffen nicht so viel.
Also auch bei Kaffee, egal, nehmen wir mal als Kaffee oder sowas.
Pro Kopf pro Jahr.
12 Liter.
12 Liter, okay.
Also ich eh schon viel finde.
Ja. Aber pro Kopf, gell? Pro Kopf, pro Deutscher Einwohner.
Ja, pro Jahr, darfst du auch nicht vergessen.
Gut, das ist ein Produkt, das trinkt man im 0,1er.
Schaumwein.
Ja, Schaumwein. Du trinkst ja 0,1 in der Regel im Glas.
In Deutschland.
So,
denk an das Weinzelt auf der Wiesn.
Ja gut, aber du musst es so sehen.
Nein, es ist
beim
mehr,
Bier pro Kopf, ein Bier ist in der Regel 0,3, 0,5. Ein Glas Sekt ist immer 0,1. Das heißt, deswegen geht es schon ein bisschen runter. 0,1 mal 365 sind... Nehmen wir mal an, du würdest jeden Tag ein Glas trinken.
Kopfrechnen kann ich nicht.
Dann sind das 36 Liter.
Das heißt, du trinkst in der Woche eine Flasche mal, wie viele Wochen sind es? 56. Oder wie viele Wochen haben wir im Jahr?
Ich sag 22 Liter.
Wie viel?
22.
Ich sag 18.
Okay, krass. Also nein, es ist nicht. Es sind 3,5 Liter Schaumwein.
Na Gott sei Dank.
Das ist ja pro Kopf, pro Deutscher. Achtung, das wäre ja Wahnsinn. Also 3,5 Liter Schaumwein pro Kopf haben wir in Deutschland.
Hast du Wein auch nachgeschaut?
Nee, habe ich nicht.
Das haben wir in den letzten 7 Tagen getrunken.
Das haben wir gestern Abend pro Kopf.
Amen.
2% davon sind übrigens nur traditionelle Flaschengärung. Alles andere ist halt nicht diese traditionelle Flaschengärung, wie jetzt Raumland ist. Das ist schon krass. Und wir sind in Deutschland der höchste Pro-Kopf-Umsatz oder Pro-Liter-Umsatz der Welt.
Ja, yeah, das dachte ich mir. Die Italiener sind viel mehr Wein. Man denkt immer.
Ja, ich rede vor allem von Frankreich.
Pro Kopf sind wir Deutschen, die am meisten
Sekt, die am meisten auch viel Wein.
Ich trinke einen Sekt vielleicht.
Ja, das ist dieses.
Aber krass, ist ganz, nicht, aber ganz aber interessant. Okay.
Es ist super interessant.
Das ist ja gar nichts.
Ich muss ja sagen.
Das trinkt jeder von uns pro Kopf in einer nach der Party.
Bei allem Respekt und bei aller Liebe für dieses Produkt muss ich ja sagen, ich würde mir auch schwer tun, für eine Sektkellerei oder ein Champagnerhaus zu arbeiten, weil wenn ich sehe, was der Pino da während Veranstaltungen, also ich habe irgendwann ich habe irgendwann ein Problem mit der Säure tatsächlich. Also ich kann Schaumwein wirklich, ich genieße das dann und ich trinke es wirklich als Genuss glasweise, aber ich könnte nicht den ganzen Abend Schaumwein trinken. Ja.
Sollen wir eine kleine Anekdote
von
Waldo?
Ich weiß, was du meinst.
Also,
nein, aber bitte erzähl nicht, was am Schluss war.
Darum geht es ja. Also, wir hatten letztes Jahr das Glück, wir durften Waldo besuchen und waren auch in Casa Waldo, übrigens ein wunderbares Ausflugsziel. Kann man sich, glaube ich, einfach als Privatperson auch einmieten. Auf jeden Fall gab es da natürlich nur Waldo Prosecco Spumanti in jeglicher Form, mit Führung tagsüber und Katize-Gebiet und allem drum und dran. Und irgendwann, wie die Antonia gesagt hat, man kann es halt einfach irgendwann nicht mehr saufen. Also nicht, weil man nicht schmeckt.
Und jetzt ist es ja noch nicht mal so schlimm wie hier.
Es tut einfach weh irgendwann, diese Säure. Es tut weh.
Dann Schmerzen eigentlich.
Hatten wir einen lustigen Abend und haben dann ein bisschen auch Boccia gespielt und wollten immer weiter was trinken. Da sagten wir, keiner kann mehr irgendwie jetzt Schaumwein trinken, das geht nicht. Da haben wir alles durchsucht im Haus, haben natürlich nur Waldo oder Spumante gefunden, haben wir gedacht, jetzt kommen wir nochmal hier auf die Chemie zurück. Was machen wir denn jetzt, wenn wir es nicht mehr trinken? Wir schütteln die Flaschen einfach so lange, bis sie stillwein werden.
Funktioniert nicht.
Es hat nicht funktioniert.
Nein, schmeckt nicht.
Also es wird ein bisschen Lacker, aber...
Die Rückführung der Kohlensäure aus dem Produkt raus, das ist dann einfach nur Lack. Das schmeckt dann leider.
Also wenn ihr das mal versucht, irgendwie auch mit rausrühren mit dem Löffel und irgendwas, das geht alles nicht.
Und jetzt haben wir das Ganze professionell angegangen, das Thema, weil wir haben ja, also erstmal, der Peachy hat natürlich, also der Eigentümer von Waldo hat wirklich jeglichen Stillwein aus diesem Haus räumen lassen. Wirklich aktiv von dem Kleinen, der das Haus schmeißt, dass wir nur Waldo-Produkte saufen können. Und dann haben wir Folgendes gemacht, und zwar Waldo hat ein Produkt, was aus Chardonnay einen Schaumwein herstellt. Jetzt waren wir natürlich clever, muss man schon sagen.
Wir lieben Chardonnay,
perfekt. Wir lieben Chardonnay, ist geil. Also schauen wir, dass wir die Kohlensäure aus diesem Chardonnay rausbekommen, um einen schönen buttrigen Chardonnay zu bekommen. Ja. Hat nicht funktioniert, blöd gemacht, hat es trotzdem.
Oh Mann, ey.
Ja. Na, das war was, ey. Menschenskinder.
Tja, aber wie gesagt, das funktioniert nicht in der Rückführung, die Kohlensäure da rauszunehmen, aber so soll es ja auch nicht sein. Man trinkt ja das Produkt auch eben gerne mit Sprutz. Und jetzt haben wir quasi hier wieder ein herrliches Produkt. Wir haben vom Gianluca ein paar Genusstipps dazu. Und jetzt würde ich gerne das Wort an den Cossi geben für den passenden Song zu unserer Stimmung. Cossi startet rein. Wir haben gesagt, wir bringen heute jeder unseren Lieblings-Sommerhit mit.
Sommerhit. Also los, Cossi. Der Liebling ist es nicht, aber der ist mir in Erinnerung geblieben, weil der in Spanien, also ich war ja in Spanien im Urlaub und nicht in Italien, und da lief ein italienischer Song recht viel. Und zwar heißt der Protagonist, er nennt sich De Giornalisti.
De Giornalisti?
De Giornalisti.
Aha.
Und das Lied heißt Felicità Puttana.
Gut, wir übersetzen jetzt nicht,
so wie
was Puttana heißt.
Mit der Pasta.
Wie Puttanesca, wie bei der...
Gianluca Puttana, Shoutout an Kugi. Sorry. Genau. Nachdem man unsere Folgen immer hört, Entschuldigung, kurz
das war Insider. Wie die Pasta Puttanesca, genau. Felicità Puttana lief auf Mallorca sehr viel, ist ein sehr animierender Song. Hört gern mal rein.
Ich habe einen emotionalen Song dabei.
Ja.
Tommaso Paradiso, Non avere paura, habt keine Angst. Aber ist schön, ist so ein Mitgröl-Song.
Du hast deins jetzt übersetzt.
Ja, passiert ja auch nichts.
Hab keine Angst.
Ja, dann übersetzt deins mal.
Die glückliche Hure.
Felicità Puttana. Na, aber es heißt. Felicità heißt ja die Glücklichkeit, quasi Glückseligkeit.
Die Felicità.
Alle. So, ich habe jetzt wieder ein bisschen was zum Piepen, freue ich mich doch. Und genau, aber Non avere paura ist schon schön, weil es sehr, wie gesagt, so die Sehnsucht nach dem Sommer, dass der Sommer dahin geht. Genau. Also es ist ein Mitgrühl-Song trotz alledem. Gianluca? Okay.
Ich nehme einfach Elodie Moi.
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 Okay.
Also französisch Moi.
Na, eigentlich italienisch, aber ich weiß auch nicht, was er damit meint.
Aber das Moi. Moi geschrieben wie französisch.
M-U-A-H.
Oh Gott, das
will ich. M-U-A-H.
Moi.
Moi. Okay, Benni?
Ich breche die Lanze dieses Mal.
Bitte.
Und nehme zum ersten Mal einen nicht-italienischen Song drauf.
Mhm.
Und zwar von Luna, Vamos a la Playa.
Ist es Luna?
Geil.
Ja. Aber es gab es doch Vamos a la Playa, gab es doch von jemand anders.
Ja, aber das ist ein anderer Song.
Anderer Song. Also ich muss den von Luna nehmen.
Das läuft immer auf Inselradio, hoch und runter.
Inselradio. Mallorca-Radio.
Ja, Mallorca-Inselradio.
Ja, das ist Radio.
Das ist das deutschsprachige Radio auf Mallorca.
Aha.
Inselradio.
Na gut. Alles klaro. Kleiner Hinweis noch für euch, wenn ihr so Sachen ein bisschen nachlesen wollt, wir haben einen Weinblog für euch, den ihr lesen könnt. Dann haben wir immer wieder kleine Weinwissen-Video-Takes für euch auf Wein mit Freunden, Instagram. Und wir haben auch, wenn ihr dieses Weinchen probieren wollt, für euch einen kleinen Rabattcode.
Immer Wein mit Freunden, dann gibt es 10% in der Vinothek und online.
Genau. Also ihr könnt entweder zu David und Memo hier in Kirchheim bei München in die Vinothek kommen oder ihr schaut mal online rein. Und kleiner Hinweis noch, kleine Werbung in eigener Sache, wenn ihr auf so Premium-Weine steht und einfach viel zu selten sowas öffnet, dann haben wir eine tolle Weinverkostung für euch.
Stimmt, die wird gut.
Am 24.10.
Bis dahin haben wir alle auch die Wiesen überstanden und auch die Wiesen-Nachwirkungen überstanden.
Genau, gibt es Gläser von Riedel, weil Wein einfach aus Riedelgläsern am besten schmeckt. Und weiß nicht, ob du vielleicht Bock hast, Benni, so einen ganz kurzen Auszug, welche Weine es geben wird?
Auf jeden Fall kommt da Felix von Riedel. Der wird uns eine kleine Schulung auch zu den passenden Weingläsern geben. Und der ein ganz kleiner Auszug ist, wir starten in den Abend mit Grand Siècle, also das absolute Top-Produkt von Laurent Perrier, gefolgt von Franz Herzberger, Riesling, Single Riedel, Smaragd.
Mega.
Dann haben wir nach Frankreich Louis Jadon. Da trinken wir was Leckeres. Dann trinken wir einen Barolo von Vietti, gereifter Jahrgang. Ein Brunello von Angelo Gaia. Ornellaia trinken wir. Tinuta San Guido trinken wir.
Wow.
Und eine kleine Überraschung als letztes. Also, das ist natürlich schon eine absolute Premium-Verkostung, was auch den Preis angeht, muss man dazu sagen. Aber da reißen wir wirklich was aus unserem Keller.
Was kostet das?
Es kostet ein paar hundert Euro.
Paar hundert Euro. Ihr könnt mal auf santivini.de schauen, bei Veranstaltungen.
Ganz genau.
Da seht ihr auch sowieso, wenn ihr uns mal persönlich kennenlernen wollt, wann wir irgendwie wie, wo, was Veranstaltungen oder Wine-Tastings haben.
Ganz kleine Menge auch noch. Also wir machen da jetzt nicht 30 Leute, sondern es
Dann schnell sein.
Engen Kreis.
Ganz enger, ganz kleiner Tisch.
Schnell sein, anmelden.
Und cool, sehr cool.
Ansonsten, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann bestimmt wieder ein paar lustige News und Anekdoten von der Wiesn. Und
ganz große News haben wir.
Oh, ganz große News. Es bleibt spannend.
Das mag ich.
Also, schön, dass ihr da wart.
Ja, mega.
Elli war übrigens auch im Studio, haben wir nur vergessen zu sagen. Auf 4 Pfoten. Und jetzt einen schönen Resttag, Abend, was auch immer ihr macht. Und genießt die Weine. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ciao, ragazzi.
Cheers.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Vamos.